Hier ist CW-Funk, der Computer Based Podcast. Herzlich willkommen zur 122. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Ja, und Wolfgang hat geliefert und so können wir heute mal wieder einen exklusiven Einblick in einen Artikel geben, der noch nicht heute am Mittwoch erscheint, aber wahrscheinlich am Donnerstag. Nämlich, er hat sich die 9060 XT 8 GB angesehen und damit machen wir das 8 GB Thema, wie von dir gewünscht, endlich zu. Klammer auf. Und da kommt ja noch die 8 Gigabyte vielleicht.
Weißt du, die hat 8 Gigabyte? Meinst du, sie kommt mit 6?
Ja, ich glaube, die kommt mit 6 und mit 8 und mit verschiedenen GPUs. Nein, ich glaube, das wird wieder wie bei 3050 so eine, jeder kriegt die Karte, die er verdient, Modell und eine 9050 kommt dort dann bestimmt. Also, 9060 XT 8 Gigabyte, kurzer Quervergleich mit der 8 GB Leistung der 5060 Ti.
Unter 5060 ohne Ti.
Ja, da wolltest du ja nochmal den Generationenabgleich.
Es wird traurig und nicht überraschend, aber.
Du darfst es aber diese Woche endlich tun. Jawohl. Und dann haben wir neue Handheld-Konsolen. Eine ist erschienen, da ist auch heute der Test bei uns online gegangen, nach einem langen Wochenende, wo sich drei Mann wirklich nicht dem schlechten Wetter, sondern der Nintendo Switch 2 gewidmet haben. Und du hast am Wochenende die Xbox Handheld Asus ROG Ally Gedöns-Konsolen dir angesehen im Livestream. Komisches Produkt, reden wir auch noch drüber. Wir streuen noch ein paar sehr teure Grafikkarten und ein paar sehr, sehr überraschend sehr günstige Grafikkarten ein. Und dann haben wir es für diese Woche, würde ich sagen. Fabian, ja. Steig ein.
Ja, Wolfgang.
60 XT, 8 GB.
Wolfgang hat gekocht, würde meine Generation sagen, glaube ich.
Ja. Ja, und geliefert hat in dem Fall MIFCOM. Ja, die haben uns nämlich das 8 GB Modell, was ja AMD nicht bemustert hat. Und du hast letzte Woche ja auch noch gesagt, ja, AMD hat ja so argumentiert, das ist ja so das China-Modell. Aber sie war halt auch in Deutschland überall verfügbar. Ne? Und wenn man so einen Preisvergleich geguckt hat, war wirklich 50-50, 16 GB Angebote, 8 GB Angebote. Also schon ein, sagt man, Dick-Move? So, ja. Also wir haben sie aus dem Handel bezogen, weil Muster gab es nicht weder von AMD noch von Partnern.
Ja, es ist die kleine schnuckelige Asus Asus Dual geworden.
Ja, die ist wirklich schnuckelig klein.
Schauen wir mal gleich, was der Kühler macht, aber nochmal ganz kurz. Zum Test, das ist im Endeffekt das gleiche Prozedere, das Wolfgang hier jetzt aufgefahren hat, wie es auch bei der 5060 Ti 8 GB der Fall war, wo man halt gesagt hat, okay, wir testen jetzt nicht mehr den normalen Parcours, den wir für alle Grafikkarten nehmen, der ja seit Generationen, vor allem seit zwei Generationen, das Problem hat, dass die Grafikkarten im Low-End- und im High-End-Bereich so stark auseinandergehen, dass es eigentlich kaum noch sinnvoll möglich ist, die immer mit den gleichen Settings zu testen, selbst in Full-HD und in UHD, weil auch da der Abstand dann zu groß wird. Weswegen man bei einer Low-End-Grafikkarte, wie wir es jetzt halt hier mit 8 GB, also mit 8 GB ist man ja pauschal Low-End, aber wie wir es jetzt in diesem Leistungsbereich hier jetzt haben, ohnehin schon schwierig ist, da auf Leistungsniveaus zu kommen, wo man sagen kann, ja, die sind spielbar. Ne? Also wenn wir jetzt hier normal den Parcours reingeschmissen hätten und dann WQHD Raytracing, dann hätten wir halt eventuell den Unterschied von 30 zu 40 FPS gehabt oder so. Und dann hätte jeder in den Kommentaren gesagt, zu Recht, ja, aber so spielt ja sowieso niemand. Also ist Wolfgang wieder hingegangen und hat sich Settings rausgesucht, die 9060 XT mit 16 GB in WQHD ordentlich fahren kann. Also wo ungefähr 60 oder gut 60 FPS bei rumkommen, wo man also sagen kann, das ist absolut spielbar. Und dann hat er geschaut, okay, wie nah kommt er denn mit dem 8 GB Modell da noch ran?
Und damit wirklich keiner meckern kann, sind das noch nicht mal die gleichen Settings wie vor wie viel Wochen? 4 Wochen mit der 5060 Ti 16 GB. Weil die 9060 XT ja ein bisschen langsamer ist und in manchen Spielen es dann schon wieder oder deutlich mehr FPS gegeben hätte und in manchen deutlich weniger als 60, weil Arena 4 und Blackwell verhalten sich ja teilweise sehr unterschiedlich. Also hat er sich hingesetzt und das alles wieder neu ausgelotet, sodass in jedem Spiel mit der 16 GB Version wieder etwas über 60 FPS oder um die 60 FPS rausgekommen sind. Also,
heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wir die Ergebnisse jetzt nicht mehr vergleichen können zu diesen beiden Grafikkarten, aber
schon was passiert.
Ja, genau, das können wir vergleichen, aber wir können jetzt hier keine Performance-Rating-Vergleiche anstellen. Dafür haben wir dann halt im Endeffekt die Performance-Rating der 16 GB Tests.
Ja, und da kommt die 8 GB-Version ja genau wie die 8 GB 5060 Ti auch dann noch in den normalen Parcours gewandert ist, kommt die andere da auch noch rein. Also das gibt es dann auch noch.
Ja. Was man da an der Stelle jetzt vielleicht noch ganz kurz, hast du mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht, abhaken könnte, ist eine Leserfrage aus der letzten Woche, wo jemand schon gefragt hat, woran es denn liegt oder liegen könnte, dass sich die 9060 XT im Vergleich zu 5060 Ti, also die beiden 8 GB-Modelle oder auch die 16 GB-Modelle, dass die sich ein bisschen stärker unterscheiden teilweise in einzelnen Spielen und die Radeon mal echt gut dabei ist und mal, also die schwankt ein bisschen stärker, die Radeon. Ist jemandem aufgefallen? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und ich hatte schon gemutmaßt, was es denn sein könnte. Ich glaube, das ist die Speicherbandbreite, oder was meinst du?
Ja, denke ich auch. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass die XT mit GDDR6 da deutlich limitierter ist als die 5060 Ti mit GDDR7.
Ja, also auch wenn man es vergleicht mit der 5060 Ti, die haben, glaube ich, gleich viel Cache. Aber wie es die Radeon also daran liegt es nicht, aber dann wird halt wirklich Speicherbandbreite sind 300 irgendwas gegen 400 irgendwas Gigabyte pro Sekunde.
Ja.
Weil halt noch der alte Speicher verbaut ist und wenn es reicht, ist super, aber eventuell schlägt es mal ein bisschen durch. Ist jetzt noch kein K.O.-Kriterium und man merkt dieser Grafikkarte dann schon eher an, dass die 128 Bit hat, während das bei der 5060 Ti tatsächlich dann ja dank GDDR7 kein Problem ist.
Zurück zu den 16 versus 8 GB Benchmarks. Ja. Wolfgang hat hier auch wieder zwei Sachen getestet, nämlich einmal die 16er mit PCI Express 5.0, so wie sie kommt und auch auf modernen Mainboards genutzt werden kann. Und dann mit PCI Express 4.0, das hat er auch schon bei der 5060 Ti 16 und 8 GB gemacht. Hier gibt es dann auch einen weiteren Unterschied zwischen beiden Architekturen. Der Navi 44 hat weiterhin 16 PCI Express Lanes, total ungewöhnlich für den kleinen Chip. Sowohl bei Nvidia als auch bei AMD war ja zuletzt dann irgendwann der kleinere Chip nur noch mit 8 Lanes ausgestattet, weil in Anführungsstrichen mehr braucht man nicht und außerdem ist es im Notebook halt auch immer ganz angenehm, wenn die dann kleiner sind. Da streue ich jetzt noch eine Leserfrage ein. Es hat nämlich noch jemand gefragt, ob wir glauben, dass Navi 44, der kleine effiziente Chip, dann auch diese Generation wieder ins Notebook kommt und AMD da wieder ein bisschen an Marktanteilen gewinnen kann. Genau dieser Aspekt, dass der auch mit 16 Lanes kommt, ist für mich ein ganz sprechendes Argument dafür, dass es nicht so kommen wird. Weil wenn der Notebook first entwickelt geworden wäre, hätte er in meinen Augen auch wieder nur 8 Lanes gehabt, weil 16 Lanes einfach nur Energie und Platz verschwenden.
Das stimmt,
für Notebook-Chip. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren worden. Letzte Generation ist ja abgefahren für AMD und ich glaube nicht, dass sie diese Generation probieren, da wieder reinzukommen. Ich denke, das ist, wenn dann, ein Thema für die nächste Generation und das Navi 44 immer 16 Lanes hat oder was heißt immer 16 Lanes hat und nicht 8, ist für mich ein Argument dafür, dass es nicht so kommen wird. So, aber zurück, er hat sich das auch hier wieder angesehen, warum das spannend ist, haben wir auch gerade schon erläutert, der Navi 44, also die 9060 XT hat nämlich 16 Lanes und die 5060 Ti hat 8 Lanes. So, und bei den 16 GB Varianten macht das im Rating noch keinen Unterschied. Das war auch bei der 5060 Ti so in beiden Fällen. Aber in einem etwas angepassten Parcours hat Wolfgang das so ausgelevelt, dass wir bei ungefähr 65 FPS im Durchschnitt mit der Zielauflösung WQAD kommen. So, und dann stecken wir die 8 GB Karte in den Rechner. Die hat ja bei der XT auch 10 Watt weniger TDP, Wolfgang. Und dann landen, und das hat er auch so getestet, weil so kauft man die Grafikkarte nur mal. Und dann geht die Leistung um 13% im Durchschnitt zurück. Und ich gucke nochmal auf die 5060 Ti, da waren es 12. Was schließt du daraus?
Also, ist im Endeffekt die gleiche Geschichte, oder nicht?
Ja, aus dem Durchschnitt wenig.
Ja, also, ich meine,
es gibt halt ein paar Spiele.
Genau, also der Durchschnitt ist halt nicht so sonderlich zielführend hier. Klar, er liefert schon mal einen anderen Anlaufpunkt, dass da irgendwas, Anhaltspunkt, dass da irgendwas im Argen liegt, aber es setzt sich halt wieder so zusammen, dass wir halt Spiele haben, die einwandfrei funktionieren und Spiele haben, die unspielbar sind und alles Mögliche dazwischen. Und Spiele, die unspielbar sind, die ziehen dann halt das Durchschnittsrating runter, aber das betrifft ja nicht alle. Das heißt, man muss auch wirklich dann hier wieder ins Detail gehen, sich jedes Spiel in jeder Konstellation anschauen, wie lange läuft es noch gut, wie lange läuft es nicht. Ja, und dann, was man auf der anderen Seite bei diesem behalten wir uns nicht länger beim Rating auf, sondern wir gehen ein Stück weit runter im Test zur Tabelle.
Ja.
Wolfgang hat hier wieder, ich habe es ja gerade schon angesprochen, manche Spiele laufen einwandfrei. Das hat er entsprechend dann vermerkt. Das ist zum Beispiel bei Black Myth Wukong tatsächlich der Fall oder bei Frostpunk 2, bei Kingdom Come Deliverance 2 oder bei Silent Hill 2. Und es gibt noch ein paar mehr. Das heißt, er merkt quasi gar nicht, ob er jetzt die 16-Gigabyte-Version oder die 8-Gigabyte-Version im Rechner hat, beziehungsweise ja doch, er merkt es eventuell, weil halt die Leistung ein bisschen niedriger ausfällt, aber halt nur in dem Rahmen, was man von Takt und TDP her erwarten würde. Er merkt dann nicht, dass er ein VRAM-Problem hat. Messbar unterschiedlich ist es dann in Dragon's Dogma 2, Senua's Saga Hellblade 2, Stalker 2 oder Star Wars Outlaws. Da gibt es einen Unterschied, aber er sagt, es fällt ihm beim Spielen nicht auf.
Ja, und es sind 4 Spiele, genau wie bei der TI.
Ja.
Das ist der gleiche Parcours, aber wie gesagt, teilweise andere
Einstellungen. Leichte Beeinträchtigung, das heißt, man spürt es schon, dass das FPS-Niveau fällt, aber es ist noch nicht so, dass er sagt, es macht dann keinen Spaß mehr. Das ist in Assassin's Creed Shadows der Fall, in F1.24, Horizon Forbidden West, in Monster Hunter Wilds und in The Last of Us Part 2.
Das sind mehr, als es bei der TI gewesen sind.
Oh. Hier sind aber auch, glaube ich, mehr Spiele noch dabei, oder nicht?
Nee, es sind die gleichen, es ist wirklich der gleiche Parcours. Naja, nur halt, wie gesagt, teilweise etwas andere Einstellungen und deswegen kann es am Ende auch dazu geführt haben, dass eben nicht in jedem Spiel, wo er der TI am Ende ein unspielbar Rating gegeben hat, das auch bei der Radeon so gewesen ist, weil er möglicherweise andere Einstellungen nutzen musste, um initial in diesem Titel, der halt RDNA4 mehr oder weniger liegt oder mit der Speicherbandbreite mehr oder weniger skaliert, um in diesem Titel halt bei 60 FPS plus rauszukommen. Mhm. Ja.
Schwere Beeinträchtigung, das ist jetzt die nächste Spalte. Das heißt im Endeffekt, man kann es auf dem Papier gerade so noch spielen. Es kommen noch genug FPS bei rum, die allerdings dann von Hakern aufgerissen werden und generell ist das FPS-Niveau eher so eine Art Straße mit Schlaglöchern. Das haben wir in Call of Duty Black Ops 6, in Dragon Age, die Inquisition, nicht Inquisition, Quatsch, wie komme ich denn jetzt darauf, The Railguard, in MechWarrior 5 Clans und in Spider-Man 2. Und das sind ja auch wieder, also gerade Spider-Man und Dragon Age, die sind ja dafür bekannt, dass sie gerne mehr als 8 GB VRAM möchten. Und wirklich unspielbar, wo er gesagt hat, hier ist es so verheerend, 8 GB, dass man nicht mehr auf den grünen 2 kommt. Man kann es de facto nicht spielen. Es sind Final Fantasy 16, Indiana Jones und der große Kreis und Oblivion Remastered.
Ja, interessant finde ich, dass es wirklich andere Titel teilweise sind, als das vor ein paar Wochen in dem Test der 5060 Ti der Fall gewesen ist. Letztendlich liegt es halt auch daran, dass teilweise die Architekturen mit bestimmten Spielen halt wirklich deutlich besser oder deutlich schlechter zurechtkommen und aber eben auch, dass die Einstellungen nicht immer gleich gewesen sind, weil er halt initial von der 16-Gigabyte-Version mit einem Wunsch-FPS-Niveau seine Settings gewählt hat und dann die 8-GB-Karte genommen hat. Unterm Strich, im Rating sieht man, dass die Auswirkungen quasi identisch sind. Und das Fazit bleibt natürlich das gleiche. Wer sich heute eine aktuelle Grafikkarte kauft, um halt auch aktuelle Spiele ohne Einschränkungen allein über die Speicherkapazität mit maximalen Details spielen zu können, die halt auf der GPU möglich sind, der sollte nicht zur 8-Gigabyte-Version greifen. Einen kleinen Achtungserfolg gibt es denn ja genau aus diesem Punkt PCI Express Lanes für die 9060 XT 8-Gigabyte, wobei der auch eher nur rein theoretischer Natur ist. Denn wir haben ja gesehen, wenn man die 8-Gigabyte 5060 Ti dann auf 4.0 reduziert, also auf ein älteres Mainboard setzt, dann hat die im Durchschnitt nochmal 12% an FPS verloren und ist in den Spielen, wo der Speicher zu knapp bemessen gewesen ist und Daten aus dem Arbeitsspeicher nachgeladen werden müssen, bis ins Bodenlose eingebrochen. Und das passiert auf der Radeon jetzt nicht ganz so krass, sodass sie im Durchschnitt nur noch 6% verliert,
ja gut, dieses,
weil sie eben über die doppelt so breite Verbindung zum Arbeitsspeicher
fliegt. Dieses Durchschnitt ist tatsächlich ja auch wieder nur so halbwegs hilfreich, wenn man sich die, wenn man sich die Spiele anschaut, wo es tatsächlich entsprechend einen Einbruch auch gibt, also wo der VRAM nicht mehr reicht, zum Beispiel Dragon Age hier jetzt wieder in WQHD, Da haben wir dann tatsächlich teilweise bei den Perzentilen 21 FPS, bei den normalen FPS 18% Unterschied. Auch eben 21%, nicht FPS, das wäre schön. Also wir sind hier dann wirklich so im Bereich 20%, die uns das helfen kann. Das bedeutet dann aber zum Beispiel, dass man statt 28 FPS im Perzentil jetzt 34 FPS hat, wo
Ja.
vorher noch,
Mit 16
wo vorher
Gigabyte,
mit
ja.
16 GB noch 47 bzw. im Durchschnitt 55 drin waren.
Ja, deswegen theoretischer Natur, und man könnte auch andersrum sagen, ja, warum bitte AMD habt ihr diesem Chip 16 Lanes gegeben? Ja, ihr habt doch die letzten Jahre genau wie Nvidia gezeigt, dass es eigentlich Quark ist. Jetzt kommen wieder die noch ein PCI Express 3.0 Board haben. Da wird das alles dann immer noch viel kritischer. Aber ja,
Also solange,
ich verstehe es auch nicht. Warum AMD? Warum denn jetzt genau
ich weiß es
nochmal?
auch nicht, also es zieht halt auch mehr Strom, ne? Aber solange der VRAM reicht, und das wird mit der 16-Gigabyte-Version in dieser Preisklasse, in dieser Leistungsklasse, meine ich, lange, lange der Fall sein, schätze ich mal, hoffe ich mal, ist das Interface relativ egal, außer beim initialen Laden. Also das sind dann Performance-Unterschiede von im Spiel von so 1, 2, 3%. Das ist vernachlässigbar. Und auf PCI Express 5.0 Board sowieso kein Thema. Klar, für die älteren Boards okay, aber auch da eigentlich vernachlässigbar, wenn es reicht. Und wenn es nicht reicht, also wenn der VRAM ausgeht, ja, dann ja, habe ich. Also ich kann die Metapher nochmal bringen. Ich finde sie ja eigentlich ganz passend. Wenn der VRAM ausgeht, dann habe ich einen Genickbruch. Und wenn ich dann auch noch nur 8 Lanes habe, dann habe ich noch einen Genickbruch. Aber das ist mir auch egal, weil wenn ich schon einen Genickbruch habe, dann ist mir auch egal, ob ich noch einen habe oder nicht.
Ja, in der Regel ja, weil schon der erste fatal war. Du hast gerade die Preise angesprochen. Was sagst du denn zu den Preisen der 9060 XT jetzt im Handel, nach den ersten paar Tagen, sage ich mal? Schon deutlich über UVP in der Regel, es sei denn, man erwischt so ein sehr seltenes
Wir
Angebot einer MSRP-Karte.
haben ja unseren fantastischen Bot, der Bestpreis und Median aufzeichnet. Und wenn wir uns den Bestpreis anschauen, muss man ja tatsächlich sagen, das Teil ist, also die 9060 XT, wir reden jetzt wieder von der 16 GB-Variante, die 8 GB-Variante, die haben wir gar nicht in diesen Bot reingetan.
Ja, wir gesagt haben, wir empfehlen sie nicht, und ja, das ist auch immer mit ganz schön Aufwand verbunden, da weitere Karten reinzuferkeln und sind voneinander zu trennen, weil die Shops auch die teilweise benennen, wie sie lustig sind und so weiter und so fort. Ja.
Ich denke mal, so ein generelles 8 GB-Fazit geben wir gleich noch, nachdem wir die GeForce auch noch abgehakt haben. Deswegen mache ich jetzt mal noch kurz den Preis der 9060 XT dann mit 16 GB. Und ich hab gerade eben schon angesetzt, sie ist seit Release zum UVP von 369 € erhältlich. Es gibt jeden Tag immer mindestens ein Modell, das irgendwie verfügbar ist. Und das ist ja erstmal eine gute Aussage. Und wenn ich jetzt hier kurz in unseren Preisvergleich reinschaue, was halt die Deals in Anführungszeichen sind, was es denn da jetzt gibt aktuell verfügbar, dann ist es leider dann auch wieder nur ein einziges Modell, das tatsächlich zum UVP verfügbar ist. Das ist die Power Color Reaper bei Alternate für halt eben 369 €. Alle anderen sind aber teurer. Wie viel
Ja,
teurer?
es gibt noch die FXX. Wir sehen ja immer in unserem Bot, klappern wir ja fast alle relevanten Händler ab. Notebooks billiger ist aktuell nicht drin, weil da sind wir so ein bisschen in so einem kleinen Schlagabtausch, das alles abzugrasen. Und ich sehe noch, bei Mindfactory gibt es aktuell auch noch die XFX, das 9060 XT für 3,69. Aber ja, es geht dann schon schnell Richtung 400 und aufwärts. Knapp über 400,
Wenn man
ne?
das sich dann den
Ja.
Median entsprechend anschaut, deswegen haben wir den ja auch drin, 430, 35, das ist so der Bereich, wo der Schnitt, ne, also 50% der Custom Designs sind günstiger, 50% der Custom Designs sind teurer als 430 € ungefähr. In dem Bereich bewegt man sich dann. Und das ist natürlich schon wieder was ganz anderes, weil wir jetzt natürlich, ja klar, es sind auf dem Papier dann hier nur 60 € mehr. Aber bei einer Grafikkarte in der Preisklasse sind 60 € dann schon wieder einiges, zumal sie ja ohnehin
Ja,
schon
16, 17%.
nicht mehr,
Ja.
nicht, also es liegt ja eh schon näher an den 400 als an den 300 Euro. Ah, und 430 € für diese Grafikkarte ist dann schon. Also muss man hier auch wieder aufpassen, welches Custom-Design man vielleicht bekommt zu einem guten Preis. Denn auch hier ist es ja so, zumindest wenn man den Gerüchten aus den Kreisen der Boardpartnern Glauben schenken mag, und ich würde mal behaupten, das kommt bestimmt hin, hatten wir schon wieder berichtet, dass dieser UVP, den AMD da angesetzt hat, und auf der anderen Seite die Preise, zu denen AMD die GPU mit dem Speicher an die Boardpartner weiterverkauft, dass sie im Endeffekt nicht vereinbar sind. Also ein Boardpartner kann quasi gar nicht so billig, ich sage jetzt bewusst billig, dann den Kühler drauf klatschen und das Ding verkaufen, dass er da noch,
Ja, und PCB entwerfen und einen Karton drum und Garantie und
dass
weiß
er
der
da noch
Geier
mit
was.
Gewinn bei rauskommt. Das heißt, auch hier ist es entweder so, die Preise können nicht gehalten werden, oder aber sie werden halt massiv querfinanziert durch teurere Custom Designs. Das ist ja auch das, was wir bei GeForce seit Jahren immer mehr sehen. Die UVP Designs, die werden quasi ja immer schlechter, wenn wir an die Ventus 3X denken, und dafür kann dann,
Ja, oder werden nicht aktiv
oder werden
angeboten
gar
am
nicht erst
Markt.
angeboten, wie bei
Ja.
Asus, was man den Boardpartnern ja nur so halb zur Last legen kann, denn dass sie halt über die Runden kommen wollen, das kann man jetzt einem wirtschaftlich geführten Unternehmen wirklich nicht anlasten.
Ja.
Und die Schuld ist halt in dem Fall bei Nvidia zu suchen oder jetzt halt hier konkret dann bei AMD. Und wir haben es ja auch gesehen bei der großen Radeon, also großen Anführungszeichen 9070 XT, deren Preise, das war ja auch von vornherein kommuniziert worden, waren nur über Rabatte von Seiten AMDs zu halten, also die UVPs. Und das hat dann ja jetzt auch Monate gedauert, bis wir sie dann tatsächlich jetzt mal zum oder sogar unter UVP angeboten haben. Und auch da weiß ich gar nicht, was jetzt der Hintergrund ist, ob AMD da sich doch
Ja,
nochmal hat bequemen lassen, und diese Rabatte fortzuführen.
genau, weil das ist ja eine ganz interessante Entwicklung, dass wir neulich hatten wir das erste Mal seit Launch Anfang März wieder Modelle, ich glaube XFX war es, da hat jeder gesagt, ja, das sind ja auch die lauten, will ja keiner haben, die zum UVP verkauft wurden. Und da gab es ja plötzlich in der letzten, oder war es schon die vorletzte Woche, ne? Ich glaube, es war doch erst die letzte Woche, von Asus wiederholt. Und seitdem quasi jeden Tag irgendwo bei einem Händler gibt es ja die 9070 XT für 639 €, also 40 € unter dem offiziellen UVP. Nur von Asus, nur dieses Prime-Modell.
Und das ist ja nicht
Und
schlecht. Also,
weiß.
das ist klar deren kleinste
Nee, und man weiß auch nicht,
Ausbaustufe,
wo kommt
aber
das jetzt her,
das ist ja
ne? Und der
trotzdem.
Median neue Angebote liegt halt bei 789 €, was 110 € über dem UVP ist. Ganz seltsame Nummer, weil auch nicht so ein einmaliges Ding. Es ist immer wieder über den Asus Online Store und über Alternate, Notebooks-Billiger, auch Mindfactory, glaube ich. Also über wechselnde Händler, die diesen Preis anbieten. Und man fragt sich, wo kommt denn jetzt, wer gibt denn da das Marketingbudget? Ist es Asus selber? Ist es AMD? Warum nur über Asus?
Also wir freuen uns natürlich
Ja.
darüber. Das ist natürlich auch für jeden, der so eine Karte dann ergattern kann, denn die Angebote
Ja, für
sind.
639, die 9070 XT, das ist auch noch viel Geld, aber das sind halt 10 € mehr als für die 9070 in der Regel
Ja, wobei wir
verlangt
für
werden.
die ja zuletzt auch mal 570 € hatten, ne?
Ja, 569, auch für Asus
Ja,
Prime,
also
ne?
das sind
Also,
ja, also
ja.
wer das bekommt, das ist doch also fantastisch. Also wann hatten wir das letzte Mal so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Leistungsklasse?
Ja, dann lass uns doch über GeForce-Preise sprechen. Die sind ja auch weiter tendenziell im Fallen. Mit Ausnahme der ROG Dahab
Oh
Edition.
Gott.
Ja, da hatte ich ja vorhin was zu gemacht. Die ist jetzt ja auf eBay aufgetaucht. Auch wieder natürlich eine ganz schräge Nummer. Das sind Anbieter, die die aus China verkaufen. Da wird die ja gefertigt. Offiziell darf die 5090 doch gar nicht nach China. Aber sie wird natürlich da gefertigt. Diese Sonderedition mit 6,5 Gramm Feingold ist ja offiziell eine Sonderedition für Nahost. Also gar nicht, also unabhängig davon, dass sie überhaupt nicht in China erscheinen dürfte und ja auch nicht erschienen ist, sollte sie aber auch nicht im Rest von Asien, Europa und den USA angeboten werden. Sie ist jetzt aber eben im Handel aufgetaucht aus China, also irgendwer wird da seine Kontakte in der Lieferkette haben, um die direkt aus der Fabrik abzugreifen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und da werden ja dann 13.200 € mindestens aufgerufen. Das ist ja zu verzollen bei der Einfuhr mit 19% Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühr. Das ist ja auch wieder so absurd, dass die eBay-Händler schreiben dann ja rein, man solle sich bitte melden, um dann festzulegen, weil Verzollung ist ja Import, also die Aufgabe des Importeurs, was ja dann der private Endkunde ist, der das auf eBay kauft, dass man sich dann zusammensetzt und einen Warenwert deklariert. Weil natürlich 19% auf 13.200 oder die andere Preise sind ja 19.200 Euro, ist eine Menge Geld, will man vielleicht nicht noch zusätzlich bezahlen, auch wenn man den der Ware.
Also ich glaube, wer das kauft, bei dem ist sowieso alles vorbei.
Ja, und dann einigt man sich noch mit dem Importeur, das wäre irgendeine, weiß ich nicht, dass man hofft, dass der Zoll nur nach 50, 90
also man und
sagt, okay, 2.500 Euro ist ein Marktpreis.
Einem wird hier angeboten, dass man Steuern hinterzieht. So.
Ja, letztendlich Zollgebühren, ja. Und damit als Umsatzsteuer im Endeffekt, ja.
Also, ja, fantastisch. Ich meine, wer sich diese Grafikkarte kauft, dem ist meiner Meinung nach und stattdessen nicht eine RTX Pro 6000, die ja dann ja quasi der Vollausbau nach 5090 ist, und den kostet ja auch nur 9000 Euro oder was. Also wer sich stattdessen...
Ja, 11 dann mit Umsatzsteuer, jetzt willst du auch schon
wieder Steuer. Also wer sich stattdessen für die DAHAB entscheidet, dem ist doch nicht zu helfen. Aber ich glaube...
Wir wollten ja über die fallenden GeForce-Preise kurz noch sprechen.
Ich glaube aber, dieses Modell, das richtet sich genau an die Leute, denen nicht zu helfen ist. Ich glaube, das ist die Zielgruppe. Fallende GeForce-Preise, habe ich was verpasst?
Ja, wenn man auch da wieder in unseren Bot guckt, der ja seit Anbeginn der GeForce-Verfügbarkeit, die ersten paar Tage haben wir verpasst, wir haben seit 5.2. protokollieren wir, sieht man, dass es doch eine Grafikkarte gibt, bei der die Preise wirklich, zumindest die neuen Bestpreise, deutlich gefallen sind und zuletzt auch der Medianpreis immer weiter gefallen ist. Das ist natürlich die 5090. Da hatten wir jetzt auch die letzten Tage wieder wiederholt neue Angebote von Custom Designs für 2076 Euro. Das sind 150 Euro unter dem offiziellen UVP, den man in der Regel ja nur kriegt, wenn es die Founders Edition bei Nvidia gibt. Und die gab es jetzt die letzten Tage auch wieder wiederholt. Da habe ich auch viele Kommentare bei uns in der Community gelesen und auch wieder Diskussionen darüber, ob man sich die kaufen sollte oder nicht und ob man jetzt blöd ist oder besonders clever. Dass es da vielen gelungen ist, die auch zu kaufen, weil die halt teilweise über Stunden verfügbar gewesen ist im Online-Store. Und ich glaube, die 50, ich klicke gerade noch mal, ich glaube, die war doch auch heute Morgen. Wo haben wir denn hier den Marketplace von Nvidia? Nee, ich glaube, jetzt sind sie mittlerweile, ist die 5090 jetzt aktuell mal wieder weg. Vielleicht ist sie auch eine Stunde wieder da. Das ist ja immer so ein Kommen und Gehen bei den FE-Angeboten im Online-Store von Nvidia, der den ja zu ProShop verlinkt. Aber ich könnte jetzt eine 5080 FE für 11,90
Euro. Das hält dich auf. Du hast das nicht schon längst gemacht. Das doch, hör mal.
Ja, ich will Multitasking. Ja. Nein, da hat sich die Situation aber wirklich deutlich entspannt jetzt die letzten Wochen. Also preislich ist das natürlich weiterhin.
Ich wollte gerade sagen, also dass wir jetzt inzwischen über eine deutliche Entspannung und günstige Preise reden, wenn es um 2000 Euro geht. Damit ist eigentlich im Endeffekt zu GeForce alles gesagt.
Ja. Nichtsdestoweniger ist die Situation nicht mehr die gleiche wie zum Anfang. Und das sieht man auch beim Median, der ist zumindest bei der, ich scrolle hier nochmal runter, der ist ja auch bei der 5090, wann ist er hier? Im Mai ist er so unter die 3.000 Euro gefallen erstmals und bewegen uns jetzt Richtung 2.7 ist so die nächste Hürde, die wir nehmen werden. Und die 5080, die war ja auch am Anfang extrem teuer, die liegt jetzt bei 1.3 im Median. Ja, und der Rest hat sich jetzt hier 5070 jetzt so
bei
29.
Ich habe ganz kurz Pi mal Daumen gerechnet. Mit einer RTX 5090 zum bisherigen Bestpreis von 2076 Euro hat man noch nicht das Preis-Leistungs-Verhältnis einer 4090 vor einem Jahr erreicht. Also es ist immer noch ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Aber die 5080 gibt es wenigstens im Median mit weniger Speicher inzwischen günstiger als die 4090 zu besten Zeiten gekostet hat, weil unter 1.3 war die nie, oder?
Also wir hatten da mal eine Umfrage im Forum und wenn man dem glauben mag, dann hat jeder bei uns im Forum seine 4090 für 1.3 gekauft, aber unter 1.6 ging es selten.
Ja, gut, das macht die 5080 jetzt auch nicht plötzlich zu dem perfekten Upgrade, weil sie ist ja nun
mal sie ist ein Downgrade, ja, in jeder Hinsicht.
Weniger Speicher. Ja, okay, aber nochmal über die Preise gesprochen, weil doch, Fabian, da hat sich ein bisschen was getan. Ich bin gespannt, wo es bei Radeon weitergeht, ob jetzt irgendwann auch für andere Partner die Preise da liegen, wo sie jetzt für Asus Prime zuletzt gelegen haben. So ganz glaube ich es noch nicht. Jetzt habe ich hier wieder auf den Tisch geschlagen. Du sagst, dann klingt es immer, als würde ich Gitarre spielen.
Ich habe es aber nicht gehört.
Ich spiele nicht Gitarre, während wir den Podcast aufnehmen. Und ja, jetzt wolltest du ja noch mal zu 50, 60, 8 Gigabyte kommen. Denn
über die haben wir ja noch nicht gesprochen.
Ja, weil sie ja Nvidia ja nicht nur versteckt, sondern auch den Treiber.
Es gab ja noch die Geschichte mit diesen Preview-Tests. Ja. Erinnerst du dich?
Ja, wo wer wollte. Und wir wurden ja nicht gefragt. Aber allem Anschein nach hat ja Nvidia damals unter der Hand, unter NDA, gezielt YouTuber, aber auch klassische Publikationen gefragt, ob sie doch eine 50, 60, 8 Gigabyte haben wollen, inklusive Treiber, um dann zu testen, was Nvidia vorgibt im Vergleich zu Modellen, die Nvidia vorgibt. Also,
und die wussten natürlich genau, wo sie die da fragen können und das Ganze dann.
Genau, wir wurden nicht gefragt. Ja,
und sie wussten auch, warum sie uns nicht gefragt hätten, weil wir es nicht gemacht hätten. Ich meine, die Aktion, also muss man da noch irgendwie.
Wir haben sie ordentlich und deutlich, das, was dir auch du, als es dann rauskam, dass es diese Tests gegeben hat vor dem offiziellen Marktstart. Das hast du ja deutlich kritisiert bei uns.
Also indem man halt im Endeffekt, also zum einen geht man halt hin und sagt, ihr dürft das nur so und so und so und so testen. Und damit vermeidet man natürlich jedes Szenario, dass ein Spiel getestet wird, wo es kein MFG gibt, wo mehr als 8 GB gebraucht werden. Man durfte ohnehin nur in Full HD testen, damit auf keinen Fall mehr als 8 GB gebraucht werden. Die Settings wurden vorgegeben. Das heißt, im Endeffekt waren das keine Benchmarks, die da rausgegeben wurden. Es waren nur Marketing-Slides, die in dem Fall nicht erstellt wurden von Nvidia, sondern von Handlangern, die man sich angeworben hat. Und da wurde ja nicht einmal.
Genau, und die dem aber diesen legitimen Aufdruck.
Ja, genau. Ja,
das ist ja das Problem. Egal, ob man das jetzt kommuniziert oder nicht, was die Bedingungen gewesen sind. Die Dinge sind im Netz und das sind eben keine Folien, schwarz mit grünen Balken drauf, sondern es sind die eigenen.
Und da wurde ja teilweise
Diagrammsysteme.
Bei uns in den Kommentaren gemutmaßt, ob da Geld für geflossen ist. Nein, also bestimmt, also definitiv nicht, würde mich sehr wundern. Sie werden das alle freiwillig gemacht haben, diese entsprechenden Publikationen, ganz ohne Entgelt seitens Nvidia. Und das macht die ganze Sache natürlich, wenn man es so nimmt, noch ein bisschen prekärer. Ja,
wobei natürlich das immer die große Herausforderung heutzutage ist, auch in Anbetracht von 80% Adblock-Quote bei uns, sinkenden Zugriffszahlen über Google und zwar rapide und nicht, weil wir irgendwie nur noch Müll machen, sondern der ein oder andere hat ja vielleicht auch mitbekommen, dass er immer häufiger eine KI-Zusammenfassung in seiner Google-Suche zu Gesicht bekommt und kann sich ja mal an die Nase fassen, ob er dann noch irgendwo hinklickt, wenn überhaupt von Google Quellen genannt werden. Das heißt, was will man denn machen, was will man denn machen? Je nachdem, wie hoch das moralische Niveau noch angesetzt ist, kann man natürlich auch probieren, über solche Kooperationen dann auf anderer Ebene sich ein bisschen weiter nach vorne zu schauen.
Ja, im Endeffekt.
Nein, ich würde verneinen, dass dafür Geld gelaufen, direkt Geld geflossen ist. Aber erstens will man ja einen Inhalt haben zum Thema. Also erst recht, wo doch alle davon ausgingen, dass es keine Tests zu 50, 60 geben wird. Und dann gibt es plötzlich Tests und die waren ja auch überall. Und ob es jetzt geschadet hat, denen, die mitgemacht haben, in der heutigen Zeit ist alles so schnell vergessen.
Ja, ja. Also klar, es gibt Aufruhr dann halt bei entsprechend versierten Lesern, aber die Leute, die über Google kommen, die hinterlassen keinen Kommentar. Und die werden das gesehen haben. Die werden gesehen haben, ja, ist vertrauenswürdige Publikation und dann abgehakt, passt
also
schon.
Deswegen auch hier mal das wieder in dieser ganz klaren Eindeutigkeit. Wer das super scheiße fand und Computerbase nutzt, weil wir das nicht gemacht haben und hier gerne ist und trotzdem Adblocker anhat, weil er Werbung hasst, macht ihn halt aus. Also es ist, ihr kriegt nicht alles auf der Welt. Ihr könnt nicht Publikationen haben, die sagen, nee, machen wir nicht mit. Wir haben nämlich einen anderen moralischen Kompass und wir wollen das halt nicht machen. Und dann sagen, ja, aber bei euch stört mich die Anzeigen, die halt inhaltsfrei laufen. Oder ihr habt Rechtschreibfehler in Überschriften. Also es sind ja immer wieder diese Argumente, die teilweise dann aufgeführt werden. Ja, mir hat neulich der Inhalt nicht gefallen. Oder die Überschrift ist zu Clickbait. Ich weiß ja, oder das ist ja für mich wieder das Argument, warum ich seit 15 Jahren auf Computerbase einen Adblocker nutze. Ja, ich weiß, es ist halt so einfach möglich im Internet. Und man braucht nur eine Begründung für sich selber, um zu sagen, ich mache es halt so. Aber es führt halt zu nichts Gutem. Insofern, ich weiß, ihr seid hier die treuesten Zuhörer, aber deswegen auch gerade nochmal an euch. Nutzt Computerbase und Adblocker oder unterstützungsfroh.
Was,
ja, weil also, das ist
Punkt. Also bei Pro, ich betone es ja immer wieder gerne, wenn man einen Monat abonniert, also ist es kein Abo, ich sage immer abonniert, wenn man einen Monat
ja, zahlt, wie sagst, ja, ich sag's ja selber.
Und
ja,
dann verlängert um ein Jahr, dann zahlt man, glaube ich, 2,43 Euro oder sowas im Monat. Also es ist quasi vernachlässigbar.
Und die Frage kam auch neulich per E-Mail und wir haben es jetzt auch auf die Pro-Seite geschrieben. Wer uns von dem Geld, was er selber zahlt, am meisten zukommen lassen will, der nutzt jegliche Zahlungsmethode außer PayPal. Weil da gehen einfach die meisten Gebühren von ab. Gerade bei diesen 4 Euro Monatsgeschichten durch diesen hohen Sockelbetrag, den PayPal da hat. Das ist das Allerschlechteste.
Am besten Überweisung.
Ja, also ihr zahlt ja immer, also ja klar, Überweisung, ja, und da muss ja auch keiner sitzen und das manuell abgleichen. Also macht uns damit auch keinen Mehraufwand. Es ist alles in IT gegossen. Ja, so, wie sind wir jetzt da hingekommen? 50, 60. Also letztendlich hatten wir dann erst den Test im Nachgang auf Basis einer Karte aus dem Handel, war es in dem Fall? Nee, ich glaube, es war doch ein von Asus, es war ein Asus-Modell. Mhm. Und ich glaube, die kam sogar von Asus. Und Wolfgang hat sie sich angesehen. So, und jetzt wolltest du uns noch was zur Karte erzählen, ohne dass wir uns die ganzen Benchmarks angucken. Du hast dir nämlich nochmal die Historie angeguckt. Die 60er, die Einstiegs-GeForce, zumindest letzte Generation. Vielleicht diese, möglicherweise aber auch nicht, wenn noch die 5050.
Ja, also ich meine im Endeffekt, ob das jetzt, also wir haben ja bei Nvidia zwei Arten der Inflation. Wenn wir um GeForce-Grafikkarten sprechen. Wir haben einmal im High-End-Segment hauptsächlich die Preisinflation. Die werden einfach immer teurer. Und dann haben wir im Low-End-Segment, und das Low-End-Segment beginnt diese Generation ab der 5080, wenn man so möchte, die Inflation beim Namensschema. Das heißt, da wird einfach ein Name drauf gedruckt, der suggeriert, da steckt was Stärkeres drin, als es ist. Weil man die Sachen natürlich im Low-End-Segment, im Budget-Segment, das heißt ja schon so, man möchte sie nicht so viel teurer machen, sonst kauft sie niemand mehr. Das führt dann dazu, dass natürlich die 60er-Klasse, die ja quasi im Herz des Budget-Segments liegt, am stärksten davon auch betroffen ist. Und ich bin wieder zurückgegangen bis zur Pascal-Generation, also 10er-Serie, weil noch weiter fand ich jetzt nicht für sinnvoll und habe mir halt angeschaut, okay, die
der letzten GTX.
Ja, genau. Nee, Moment. Oh, ich habe ja, die 1660 gar nicht hier drin, fällt mir gerade auf. Aber ja, auch ja, nur, weil du es jetzt gesagt hast und ich spitzfindig sein wollte. Naja, aber ich bin auf jeden Fall bis zur 1060 zurückgegangen und habe halt geschaut, okay, wie stark ist die? Und woran macht man das dann fest, wie stark ist die? Ich habe es einerseits festgemacht an der 80. Wir hatten in jeder Generation eine 80, 80 Ti, 90 war dann so eine Geschichte, aber 80 gab es immer. Und ich habe mir angeschaut, okay, die 1060, die kommt auf 62% der 80 in WQHD.
Damals
ne? Die ja. 1060 so. Und sie kam außerdem auf 100% der alten 80. Also gemeint ist in dem Fall die 89. Das heißt, ich habe zum einen den Anhaltspunkt, wie sieht es denn zur aktuellen Generation aus, in der sich diese 60 befindet, und dann halt, wie groß ist der Leistungssprung zur vorherigen. Und das war halt im Endeffekt mal das Versprechen der 60. Man kriegt die Leistung der alten 80 zu einem viel günstigeren Preis. Und wir wissen natürlich jetzt...
Und das war sogar, du hast sogar den VRAM bekommen, oder? Weil die 1060 hatte ja 6 GB und die 9080 hatte doch aber auch nur 6 GB, oder? Aber das ist natürlich nochmal eine andere.
Nee, die 89 hatte 4 GB.
Ah,
und die 1060 gab es auch mit 3, aber ich habe mir die natürlich nur mit 6 angeschaut. Denn das mit 3, das ist ja natürlich. Ja. Also das mit 3, 1060 3 GB, das Äquivalent ist jetzt halt die 5060 8 GB. Oh, ja. Dann habe ich mir die 2060 angeschaut. Die kam auf 67% der 80. Die war also ein bisschen stärker sogar. Aber nur noch auf 94% der alten 80. Weil die 1080 natürlich ein deutlich stärkeres Produkt war als die 89. Dann habe ich mir die 3060 angeschaut, 12 GB. Die kam auf 54% der 80, der aktuellen, also der 3080. Mhm. Wir wissen, die 3080, die hat einen ordentlichen Sprung gemacht, weil es Konkurrenz gab seitens AMD. Und sie kam auf ungefähr 83% der alten 80. Das heißt, wir haben hier schon fast 20% verloren zur alten 80, was wir mal bei der 1060 hatten in zwei Generationen. Der nächste Sprung wird jetzt der krasseste. Wir hatten mit der 4060 natürlich das VRAM-Downgrade. Wir sind auf 8 GB runtergegangen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt, weil ich mich hier in WQHD befinde die ganze Zeit, 28% der 80 haben. Also von 54 auf 28, wir haben uns mal eben halbiert im Endeffekt. Und wir haben noch 40% der alten 80, also auch hier halbiert. Ne? Die 4060 ist in WQAD 40% so stark wie in der 3080. Was natürlich an den 8%, an den 8 GB V-Raum liegt. Deswegen habe ich mir das auch nochmal kurz angeschaut in Full HD, aber das ist jetzt nur eine Nebeninfo. Da sind es 43% und 70%. Also ja, es sieht besser aus, aber es ist trotzdem immer noch weniger, als wir in den vorherigen Generationen hatten. So, jetzt die 5060. Da kommen wir in WQHD auf 32% der 80 und auf 34% der alten 80. Ne? Der Wert ist jetzt hier quasi vergleichbar, weil die 80 ja quasi auf dem Punkt stillsteht. Die dreht sich ja immer im Kreis, da passiert ja nichts. Das heißt, wir haben jetzt mit dieser 60er-Klasse eine Grafikkarte, die nur noch auf 30% dessen kommt, was die alte 80 geleistet hat. 35% wohlwollend. Und ja, da war jetzt noch Raytracing mit drin. Wo wir das vor 5 Generationen mal hatten, dass sie auf 100% der Leistung der alten 80 kommt. Das heißt, uns fehlen hier mal eben 2/3 der Leistung. Die Käufer, die sich so eine 60 vor einigen Jahren gekauft haben, vor einigen Generationen gekauft haben, damit vielleicht assoziieren. Ja, da steht 5060 drauf auf dem Karton, aber das ist keine 5060, die da drin ist, wenn Nvidia auch nur halbwegs integer gewesen wäre beim Namensschema.
Ja, die Schere ist halt immer weiter aufgegangen. Mehr Klassen wollte man nicht und ein Downgrade will man halt auch nicht im Namen. Also jetzt wird man mir wieder vorwerfen, das ist hier weichgespült. Das kam ja auch in den Kommentaren. Ne? Hier manchmal wurde hier irgendwie nicht die, ob da was hintersteckt. Nein, hier steckt gar nichts hinter. Ich bin nur vom Grund auf niemand, der immer mit dem maximalen Vorwurf maximal laut brüllend an die Öffentlichkeit geht. Auch nicht hier in diesem sehr persönlichen Format. Deswegen.
Dafür bin ich da.
Heißt das nicht gut, aber ich verstehe. Ja, aber du ja auch noch nicht. Also gemessen an manch anderen, was man so im Internet findet, bist du halt auch weichgespült und gekauft von Firmen. Natürlich. Es ist aber nicht so. Also wir wollen hier einfach Perspektiven aufmachen, möglicherweise auch aus zwei Perspektiven, auch wenn wir vielleicht manchmal eigentlich die gleiche haben. Wobei, nee, auch da verstellen wir uns nicht. Ne? Also wir geben hier eigentlich schon, wenn wir einer Meinung sind, sind wir einer Meinung und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich wollte nur gerade auch nochmal, ich wollte Nvidia nicht verteidigen, dass die 60er immer schwächer wird. Ich kann nur nachvollziehen, warum sie trotzdem immer noch 60er heißt, weil es ist halt die x-te Karte im Portfolio und dann bleibt es halt so. Und wenn der Kunde dann auch noch glaubt, die ist viel näher als der 80er, weil das bei seiner 1060 damals so gewesen ist, von der er upgradet, dann ist doch alles gut. Aus Nvidia.
Ja, also,
das ist jetzt der Vorwurf. Aber ja,
er muss es ja gar nicht mal konkret glauben. Ne? Es reicht ja einfach, dass diese Klasse ja immer noch das Image hat. Also klar, das wird halt irgendwann weichgespült. Es spielt auf Zeit, bis jeder verstanden hat, dass die 60 halt einfach nur noch Garbage ist, was das angeht. Aber also mit 8 GB sowieso. Aber es ist halt unterbewusst irreführend, würde ich behaupten, da noch eine 60 dran zu klatschen. Jetzt habe ich es eben mit Raytracing gemacht in WQHD. Ja, wenn ich Raytracing ausschalte, dann haben wir halt nicht 34%, sondern 41%. Huhu. Und in Full HD kann ich es nicht sagen, weil wir das halt nicht mehr ausführlich messen. Also ich kann jetzt auch mal meinen Monolog hier einführen, 10 Minuten, warum Full HD halt eigentlich tot ist, aber ich glaube, wir haben es, wenn wir den Podcast hören, verstanden.
So, also ihr könnt euch gerne angucken, wie sich die 5060 8 GB auch in unserem Parcours schlägt. Wolfgang kann der Karte grundsätzlich noch mehr abgewinnen als der 5060 Ti 8 GB, die ja auch nochmal ein 100er teurer ist, die, wenn der Speicher ausreicht, auch nochmal eine Ecke schneller ist, aber er reicht halt genauso wenig in aktuellen Spielen aus, wie er ausreicht auf der 5060 8 GB. Unterm Strich würde Wolfgang, oder sagt Wolfgang, dann kauf lieber die 5060 8 GB als die 5060 Ti 8 GB. Ja. Aber, naja, du hast es ja gerade gut umrissen. Im Vergleich zu damals war alles besser angeboten in der 60er-Klasse, ist das halt einfach kein Vergleich mehr.
Also ich meine,
ja, du kriegst nicht mehr das,
es ist halt auch,
was du damals bekommen hast und irgendwie ein Preis-Leistungs-Hit oder so.
Okay. Ja, also ich meine, es ist halt absurd. Also, wenn wir hier jetzt 12 GB hätten bei dieser 5060, dann hätten wir 3 Generationen Stillstand. Also selbst wenn wir 50% mehr Speicher hätten, würden wir kritisieren müssen, dass es sich da 3 Generationen seit 6 Jahren nichts getan hat. Aber wir haben ja nicht einmal 6 Jahre Stillstand. Wir haben ja immer noch das Downgrade. Also es ist komplett absurd. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was soll man denn empfehlen in der Preisklasse? Ja, jetzt hat Radeon die 9060 XT mit 16 GB, die ist aber teurer und die hat natürlich, es gibt weniger FSR4-Spiele, als es DLSS3 und DLSS4-Spiele gibt, das ist halt so. Und dann auf die 3060 wieder runterzugehen mit ihren 12 GB, das ist halt inzwischen echt ein weiter Weg, auch beim Leistungsniveau.
Ja, also hat sich doch genug getan, lieber Fabian. Aber ja, es ist verkorkst. Ne? Und wer nicht mehr Geld ausgeben möchte oder kann und was Neues unbedingt braucht, der muss erstmal durch diesen Marketing-FPS-Folien teilweise kuratierten Test Kauderwelsch online durchblicken. Und dann, wenn er das tut, immer noch in den sauren Apfel beißen. Oder dann muss er in den sauren Apfel beißen, weil wer da nicht durchblickt, der kauft die einfach und glaubt, er hat jetzt mindestens 40-80 Niveau in allen Lebenslagen. Weil wenn die 50-70, 40-90 Niveau hat, dann hat die 50-60 ja 40-80. So, Haken dran. Du hast mir aber gerade ganz viele tolle Stichworte geliefert. Wir haben seit Jahren das Gleiche, ein Downgrade.
Ich will noch die
Nintendo Switch 2.
Ja, können wir jetzt sofort machen, aber ich will noch einen kurzen. Wir haben ja jetzt Juni.
Ja.
Und im Juni vor 10 Jahren kam eine 8 GB Grafikkarte für rund 300 Euro raus.
50, 80?
Nee, R390.
Das war noch also, ein
neuer. Ja, genau. Ja. Das war die erste flächendeckend verfügbare 8 GB Grafikkarte, nachdem die 2090X mit 8 GB von Sapphire ja so eine Machbarkeitsstudie war.
Ja.
Die kam vor 10 Jahren raus. 8 GB für ungefähr gut 300 Euro. Ich weiß nicht mehr genau, was der Preis war, aber es waren gut 300 Euro. Es war ja der Gegenspieler zur 79. 3,5 GB. 10 Jahre später kriegen wir 8 GB für gut 300 Euro. Also es ist 10 Jahre, ein Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt Stillstand. Ja. Es ist absurd. Gut.
So. Damit. Und ja, ich weiß ja schon, wie du zu Nintendo Switch 2 stehst. Vielleicht auch da kurz mal umrissen, wie kam es jetzt zu unserem Test? Wir haben von Nintendo bei der Switch 2 nicht viel gehört. Dann gab es irgendwann mal so Anspiel-Events, hier auch bei uns in Berlin, da sind dann Redaktionen aus ganz Deutschland hingereist, da waren wir nicht eingeladen. Wir sind jetzt natürlich auch nicht die Seite, die von morgens bis abends über Nintendo redet. Ich hatte mich dann im Nachgang mal bei Nintendo bzw. der PR-Agentur gemeldet, als dieses Anspiel-Event in Berlin war, habe gesagt, ja, ich habe gesehen, wir wären halt schon gerne wieder mit auf dem PR-Zug. Und da hieß es dann nach einer kurzen Wartezeit, ja, okay, haben wir notiert. Und dann denkt man natürlich erstmal so, ja, okay, aber wir sind ja, wir waren jetzt irgendwie noch nicht auf dem Zug drauf und notieren kann man sich immer viel, erst recht auf Zetteln, die dann irgendwo verschwinden, mal schauen. Und dann haben wir ja gar nichts mehr gehört und gingen davon aus, dass Hinz und Kunz schon seit 2 Wochen diese Konsole haben, bis ja das Gerücht aufkam, dass es gar keine Konsolen gibt vor Start. Also so 50, 60 Ti 8 GB, 50, ja, 60 genau, GB genau. Vibes. 9060 XT Gigabit Vibes, muss man ja auch der Fairness halber immer noch nennen. Und dann, während diese Gerüchte aufkamen, erhielten wir aber die Zusage, dass wir zum Launch am 5. eine Konsole kriegen. Okay, das ist jetzt sehr seltsam, aber anscheinend sind wir jetzt doch wie alle anderen in diesem Boot, was halt erst zum Launch das Testmuster bekommt. Dann hat sich ja noch rausgestellt, dass es ja anscheinend dann aber doch zumindest auf YouTube noch einen Tag vorher die Möglichkeit gab, irgendwelche Konsolen schon auszupacken.
Lange Rede. Also ich habe auch, glaube ich, einen Tag vor Release, ich hatte mir ganz kurz da reingeschaut, weil es jemand verlinkt hatte, gab es auf Twitch schon diverse Livestreams, wie jemand Mario Kart gespielt hat, also Mario Kart World.
Genau, also es gab anscheinend dann im Endeffekt doch die Erlaubnis für Ausgewählte, einen Tag vor Release schon irgendwas zu zeigen. Insofern gab es dann doch was zweifach gestaffeltes, was da die Modularitäten gewesen sind, weiß ich nicht. Unsere Konsole kam dann einem Unglück zum Trotz, aber noch nicht mal am 5.6., sondern weil DHL da irgendwas nicht hinbekommen hat. Weiß jetzt aber auch nicht, ob es an DHL lag oder auf dem Aufdruck. Hat uns dann am Freitag ein Kurier das Paket gebracht und ich habe es dann entgegengenommen und übers Wochenende Frank in die Hand gedrückt. Und wir haben ja auch Teammitglieder, die sich eine Switch aber auch gekauft
haben. Ja, Dennis, aber bei dem kam sie auch dank DHL erst verspätet an. Ich glaube sogar 2 Tage verspätet, weil das Paket zuerst nicht zugestellt werden konnte und der Paketshop ist, bei dem es dann halt zum Abholen bereit lag, ist auch verschusselt hat. Und dann ist es aber irgendwann wieder aufgetaucht. So. Also es stand unter schlechten Vorzeichen, dieser Switch 2 Test.
Ja, und trotzdem ist heute der extrem umfangreiche Test online gegangen. Wir müssen jetzt, glaube ich, da gar nicht ins Detail drauf eingehen, wer sich angucken will, wie sie in Sachen Akkulaufzeit, kürzer als der Vorgänger, Display deutlich besser als der Vorgänger, aber kein OLED und Spieleauswahl oder wie es aussieht mit Spielen, die kompatibel sind und jetzt auch ein grafisches Upgrade bekommen haben, der kann sich da gerne unseren 3-seitigen 6000 Wörter umfassenden Test mit vielen Videobeispielen angucken. Die Diskussion würde ich gerne mal ansprechen, Fabian, weil heute Morgen hat ja Nintendo dann auch verkündet, wir haben 3,5 Millionen Konsolen in den ersten 4 Tagen verkauft. Das schließt natürlich alle vorbestellten Konsolen mit ein. Man konnte ja vom 2. April bis zum 5. Juni vorbestellen. Ich habe zumindest nicht gesehen, inwiefern das jetzt alle Vorbestellungen betrifft, über alle möglichen Kanäle, die ja teilweise auch x-fach getätigt wurden. Ich denke, sie sprechen am Ende, weil es auch so ein buchhalterisches Thema ist, nur von den Konsolen, die Nintendo ausgeliefert hat, auch über Partner, wo sie aber wissen, dass alles, was sie an Mediamarkt, Amazon, Walmart, weiß der Geier, was weltweit ausgeliefert haben, dass das letztendlich auch restlos zum Tag X verkauft gewesen ist, aka vorbestellt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt alle gefragt haben, was sind eure Vorbestellungen, Saturn, Mediamarkt, Amazon und alles zusammengezählt und dann muss man aber die Hälfte abziehen, weil alle überall vorbestellt haben. Nintendo hat 3,5 Millionen Konsolen an den Handel verkauft, würde ich jetzt mal so konstatieren. Das ist mehr als jede andere Nintendo-Konsole zuvor sich verkauft hat. Bei der Switch 1 hatten sie etwas über 4 Millionen Ende Dezember 17. Und das waren so 4 Wochen nach Europastart und 6 Wochen nach USA-Start. In Japan gab es die da ja noch gar nicht. Die kamen erst ein bisschen später. Nintendo sagt nur, es war der größte Start. Ah, nee, ich habe es mit der PlayStation 4 verwechselt. Tut mir leid. Die ist ja die All-Time-High-Selling-Spielekonsole bis dato gewesen. Die hatte sich nach diesem von mir beschriebenen Zeitpunkt 4,2 Millionen Mal verkauft oder so. Und die Switch, die hat noch ein bisschen länger gebraucht, die Switch 1, um auf vergleichbares Niveau zu kommen. Die kam natürlich aber auch aus dieser Nintendo ist tot, Wii U will keiner haben Phase und musste dann erstmal Word of Mouth ja Nintendo zurückbringen zu diesem Status, wo sie heute sind. Aber Nintendo Switch 2 verkauft sich wie geschnitten Brot. Kannst du das nachvollziehen? Nach dem, was du jetzt gesehen hast? Du hast sie ja selber noch nicht in
der Hand. Nee, also es hätte mich sehr stark gewundert, wenn es irgendwie anders gekommen wäre. Ich persönlich kann es...
Weil? Warum?
Naja,
okay, du kannst es nicht
nachvollziehen. Ich persönlich finde nichts groß an der Konsole, aber es wundert mich nicht, dass es so ist, wie es ist. Ich meine, es ist eine Nintendo Switch und die war ja bisher schon eine der am besten verkauften Konsolen. Jetzt ist es einfach eine Switch 2. Das heißt, jeder weiß genau, was er bekommt. Es ist quasi eine Switch, nur in besser. Und das
außer bei der Akkulaufzeit natürlich, und du hast kein OLED.
Ja, aber das muss man ja erstmal, das weiß man ja nicht, wenn es keine Tests gab. Ne? Also wie viele Leute haben das Ding jetzt vorbestellt? Mit der
Akkulaufzeit wusste man nur wirklich nicht.
Das also so viele Leute haben das ja vorbestellt. Und wer will nicht eine Switch in besser haben? Ne? Also die Switch an sich ist ja ein voller Erfolg. Darüber müssen wir ja nicht sprechen. Und das dann in besser, in größer, in schöner, in toller. So. Also nee, mich wundert es überhaupt nicht. Ich meine, es ist eine teurere Konsole mit teureren Spielen. Aber wir wissen es doch im Endeffekt alle. Leute kaufen teurere Sachen mit teureren Zubehör. Wenn wir so auf die PlayStation 5 Pro schauen. Also auf der einen Seite... Ich weiß, wir haben dann im Forum auch wieder die Leute sagen, es wird alles teurer. Das kann doch nicht sein, dass das immer noch verkauft wird. Irgendwann muss auch noch mal eine Grenze gezogen werden. Aber nein, noch haben wir diese Grenze nicht erreicht. Noch gibt es genug Leute, die offensichtlich bereit sind, gerne mehr Geld auszugeben. Und wenn das Produkt dann besonders toll wäre, dann ja. Ich meine, ich hatte sie nicht in der Hand. Aber wir haben jetzt wieder ein IPS-Display und wir haben eine deutlich schlechtere Akkulaufzeit und wir haben jetzt schon wieder ein Austauschprogramm.
Wir haben aber ein deutlich besseres
IPS. Ja, wir haben jetzt schon wieder ein Austauschprogramm.
Das OLED-Upgrade für diesen, steht ja schon auf der Roadmap quasi.
Wir haben jetzt schon wieder ein Austauschprogramm für den Joy-Con Drift, weil sie da wieder billigste Joy-Cons verbaut haben auf ihren Controllern. Wir haben ein einziges Spiel, das von Nintendo zum Launch dieser Konsole zur Verfügung steht, nämlich Mario Kart World.
Was ab 3 Spielern nur noch mit 30 FPS läuft.
Und was keine Kantenglättung hat. Jetzt haben sie endlich DLSS verfügbar auf dieser Konsole, was das größte Upgrade ist dieser gesamten Konsole. Ne? Ist so ein Semi-Upgrade, weil es halt höhere Auflösung hat und größer ist und das ist gut, das ist auch sinnvoll. Dann ist es halt
120
ein Rückschritt, weil es halt IPS ist, ja, und 120 Hertz. Ist also so ein bisschen so ein Mix-Bag, dass es endlich DLSS gibt. Und mehr Leistung, ja. Aber wobei mehr Leistung geht ja jetzt hier in erster Linie darauf, dass die Akkulaufzeit halt eben, also ist DLSS eigentlich das perfekte Mittel, um da im stationären Betrieb trotzdem noch mehr rauszuholen und im mobilen Betrieb Leistung zu sparen. Es wird nicht genutzt. Ja. Es wird von Nintendo komplett ignoriert. Und deswegen läuft das Mario Kart halt eben entsprechend auch nur noch mit 30 FPS und es läuft dann auch nur in WQHD. Obwohl man ja endlich mal UHD-Fernseher anspielen könnte, die es seit vielen Jahren gibt. Also ich finde, das ist so lieblos und so careless, einfach dahin gerotzt und dann zu dem Preis und dann wird dann auch gesagt, das Mario Kart kostet 90 Euro. Also ich finde es eine Frechheit, aber ich bin damit offensichtlich sehr allein. Also.
Das mit dem OLED verstehe ich halt auch nicht, ne? Weil die Welt, der Trend heißt OLED. Und dann die Entscheidung zu treffen, das eben nicht zu tun. Ja gut, das ist genauso wie Apple, die es das erste Mal nach wie vielen Jahren dann Gerüchten zufolge in dieser Generation, weil 120 Hertz halt letztendlich mittlerweile der Standard sind, auch in günstigsten Android-Einstiegsklassen dem Non-Pro-iPhone 120 Hertz zu spendieren. Und da formen sie jedes Jahr wieder, auch wenn es das Pro schon ewig hat und günstige Android-Handys günstig haben, hat das Non-Pro halt einfach kein OLED. Und genauso hat die Basis Switch, die ja nicht Switch OLED heißt, halt auch kein OLED.
Das finde ich schon... Ich meine, das OLED-Display hätte ja auch nochmal bei der Laufzeit eventuell geholfen. Ne? Im Endeffekt, ja, du hast es eben schon gesagt, ja, die wird kommen. Ich weiß nicht, ob sie in 2 oder in 3 Jahren kommt. Keine Ahnung, oder in 4. Sie wird kommen und Nintendo wird diese Switch hier, die teuerste Nintendo-Konsole aller Zeiten ist, mit Absicht so schlecht gemacht haben, in Anführungszeichen, dass es sich für genug Leute lohnt, noch eine neue Switch 2 zu kaufen mit OLED-Display. Hm. Und ja, das ist kein furchtbar schlechtes IPS-Display. Es ist viel besser als das der 8 Jahre alten Switch, aber
ja.
Wenn man eine Switch OLED hat, dann es hat einfach einen faden Beigeschmack. Und ich finde, es hat dann einfach bei dieser Konsole alles einen faden Beigeschmack. Und vielleicht ist das jetzt das Kritischste, was jemals irgendjemand zur Switch 2 gehört hat. Und ja, ich hatte keine in der Hand. Ich habe auch nur das, was mir Freunde erzählt haben. Sie sieht auch hübsch aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die größeren Joy-Cons weniger schmerzhaft sind, wenn man da mit Mario
Kart spielt. Ja, allein dieses Gewicht, das ist halt jetzt auch gestiegen natürlich mit dem größeren Formfaktor, aber im Vergleich zu so einem Steam Deck, da haben wir auch Vergleichsbilder, dann auch nochmal einen Artikel, der ist ja so viel dicker und auch nochmal größer, obwohl das Display kleiner ist.
Und, ja, nee, also finde ich schon den richtigen Weg. Also was die Hardware angeht, ist die trotz allem...
Ihr seid auch uralte Technik.
Ja, aber wir vergleichen es hier halt auch echt genau.
Ja. Aber was ist es denn dann? Ist es dann eher wirklich Nintendos starke Position, die ja einzig und allein über die Switch und die darauf verfügbaren Spiele wiedergekommen ist, nachdem der Konzern ja wirklich komplett am Boden lag? Wie war so ein Achtungserfolg? Dann kam die Wii U und man dachte, okay, Ofen ist aus, den fällt nichts mehr ein. Das will kein Mensch haben, weil es ist das Gleiche nochmal. Und dieser absolute Partyspiel wie Achtungserfolg, der hatte sich dann ja auch so ein bisschen ausgeschlichen. Ist es jetzt aber sind es die Spiele und der Ruf der Switch oder ist es eben auch, dass es wenig Konkurrenz gibt? Wir haben doch jetzt diese ganzen Windows-Handhelds und jetzt kommen wir auch noch zum weiteren neuen Handheld-Dingenskirchen, nämlich der ROG Xbox Ally. die ja Microsoft zusammen mit Asus am Wochenende vorgestellt hat, nachdem sie es auf der Computex noch nicht gemacht haben, weil sie eben auf das Steam Next Fest Game, nein, Summer Game Fest gewartet haben. Ich verwechsel es immer wieder. Du hast es dir angeguckt am Wochenende. Muss jetzt nicht Nintendo zittern? Hätten sie die Switch nicht viel besser machen müssen?
Diese beiden Konsolen oder diese beiden Produktkategorien, also Switch und PC-Handheld, die werden immer in einen Topf geschmissen, nämlich Handheld, aber ich glaube, die sind eigentlich außer Konkurrenz. Also ich glaube, niemand,
sehe ich nämlich auch so, ne?
Also, der überlegt, eine Switch zu kaufen, wird stattdessen zu einem, also fast niemand wird stattdessen zu einem Steam Deck oder irgendeinem anderen PC-Handheld greifen und anders.
Wegen Mario und Zelda.
Ja, es wird um die Spiele gehen, oder nicht? Also ich meine, da wird vielleicht auch noch so ein bisschen Nostalgiefaktor mitschwingen, von wegen Nintendo früher und das dann jetzt halt heute immer noch haben. Dann macht ja immer noch diese kleinen Cartridges und so und diese bekannten Charaktere, aber ja, es wird um die Spiele gehen. Definitiv. Nur es ist halt, die Switch 2 hat ja nur ein Spiel.
Ja, und alle alten oder fast alle alten, aber ja, gut, das ist halt nicht unbedingt der Aufrüstpunkt, aber nochmal konkret dann auch zur, wie heißt sie denn jetzt, Microsoft ROG?
Sie heißt, glaube ich, ROG Xbox Ally.
Ja, ohne Asus, ne, und ohne Microsoft.
Ja, aber ja,
ROG ja, haben sich darauf geeinigt, beide Namen nicht
dran zu schreiben. ROG ist ja Asus Gaming Marker, also.
Genau. Also es gibt ja seit Jahren Gerüchte und dann hatte das ja Microsoft auch schon mal, ich glaube letztes Jahr, früh im letzten Jahr, irgendwann haben sie das doch mal bestätigt, dass sie da an irgendwas arbeiten und dann manifestierte sich ja dieses Gerücht, dass das aber kein eigenes Xbox-Design werden wird und auch keine reine Streaming-Konsole, weil das war ja auch mal wieder das Gerücht, aber Streaming unterwegs ist natürlich auch wieder so ein großes Fragezeichen hinter oder nicht umsetzbar, dass es ROG Ally 2 werden wird. Also ein Windows-basiertes Handheld von Asus mit Xbox-Branding. Und jetzt haben sie sich aber ja noch was Exklusives ausgedacht, dass sie da so eine neue Oberfläche draufpacken, weil es ist ja schon weiter in Windows. Es ist doch kein anderes Windows, oder?
Also so richtig verstanden, was es genau ist, was darauf läuft und wie und was, habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist im Endeffekt ein vollwertiges Windows 11 und man kann das auch nutzen wie ein vollwertiges Windows 11, wenn man möchte. Es gibt aber die Xbox Fullscreen Experience.
Und also Steam, wie heißt das?
So wie der Steam Big Picture Mode.
Cinema. Big Picture, richtig.
Das ist vielleicht eine ganz gute Analogie sogar. Wobei Microsoft halt eben sagt, dass diese Xbox Fullscreen Experience, die Bedienung des Betriebssystems komplett über Controller bequem möglich macht und dann außerdem Prozesse minimiert oder ganz weglässt, die im Gaming-Kontext nicht notwendig sind. Und es sollen insgesamt bis zu 2 GB RAM vom Betriebssystem freigegeben werden, die dann halt für Spiele zusätzlich zur Verfügung stehen. Es menschlich also ein Gaming-Modus für Windows 11.
Und den mussten ja bisher die Windows-Handheld-Anbieter noch selber hinfrickeln, also aber so hat das ja beispielsweise über Armory Crate gelöst gehabt, was im Fullscreen-Modus gestartet wurde und dann auch den Zugriff auf die Spiele oder man konnte dann die Launcher hinzufügen und hatte dann einen Überblick über alle Spiele, die man halt spielen konnte auf dem Endgerät. Ja, aber man kann ja gar nicht alle Xbox-Spiele spielen. Weil
ja, es heißt Xbox und es steht Xbox drauf und es ist auch das Xbox-Logo drauf, aber es ist halt keine Xbox. Also Microsoft hatte, glaube ich, die hatten, glaube ich, im Trailer gesagt, this is a Xbox. Und also ich kann aber halt keine Xbox, also dass ich keine Blu-ray-Disc da einlegen kann, ja, geschenkt, aber ich habe auch keinen Zugriff auf den Xbox Store und kann mir die Xbox Games da runterladen.
Ja, ich kann halt nur alle Spiele spielen, die unter Windows verfügbar sind.
Und jetzt hat Microsoft sich hingestellt und gesagt, ja, wir werden das jetzt in Zukunft so mal handhaben. Das war ja, glaube ich, auch so eine Nebensatzankündigung, die aber eigentlich ein größeres Ding ist, aber eigentlich auch nicht mehr, weil das war eine absehbare Entwicklung, dass alles, was irgendwie auf der Xbox erscheint, auch auf Windows erscheint. Das ist ja jetzt schon länger nicht mehr.
Bei den großen Titeln der großen Studios ist das ja zuletzt ja schon für Jahre so gewesen, in der Regel, dass das alles zum Start auf Windows und auf der Xbox verfügbar gewesen ist und im Game Pass und so weiter und so fort, was dann aber auch die Windows-Spiele gewesen sind. Und allein für den Game Pass braucht man dann ja auch die Windows-Version und nicht irgendeine Xbox-Version. Gehe ich mal zumindest davon aus. Ja. So, und Preis hatten sie doch auch schon genannt?
Also zumindest nicht so weit, ich weiß. Was sie halt, also es ist halt interessant, wir haben da ja diese zwei AMD-APUs drin, die es, glaube ich, exakt in dieser Form vorher nicht gab. Das ist eine marginale Abwandlung, aber vor allem sind sie halt sehr verschieden. Also es gibt Xbox Ally und Xbox Ally X. Und dieses eine kleine X, das macht extrem viel aus, denn wir haben die doppelte Anzahl an Kernen für CPU und für Grafikeinheit. Aber nicht nur das, sondern wir gehen auch von halt eben 4x Zen 2 zu 8x Zen 5, was natürlich ein gewaltiger Unterschied ist, und von 8x RDNA 2 zu 16x RDNA 3.5.
Ja, diese neue Z2 Handheld-SoC-Generation, die hatte AMD ja zur CES im Januar präsentiert. Und es gibt es gibt drei Varianten sogar. Jetzt habe ich das gerade nicht offen, aber wir haben ja das Basismodell, der basiert ja noch auf Rembrandt. Das ist Mobile Ryzen 6000 mit Zen 2 und RDNA 2.
Ja.
Dann haben wir das mittlere Modell, das basiert auf Hawkpoint oder Phoenix. Das ist Zen 4 und RDNA, Zen 2. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, was war Phoenix? Muss da Zen 4 und RDNA 3 gewesen sein, aber nur bis zu 12. Und dann haben wir den Extreme, das ist halt Strix Point, also das aktuelle Ding für Notebooks auch unter Strix Halo, mit Zen 5 und RDNA 3.5 mit 16 CPU.
Ich habe als letztes Bild in dem Artikel eine Slide von AMD reingepackt, da steht es drauf. Aber und das ist das Neue bei diesem, beim Xbox LAX ist jetzt halt eben, dass wir nicht nur den Z2 Extreme haben, sondern den AI Z2 Extreme.
Ja, es sind ja sogar fünf Varianten. Ich hatte zwei unterschlagen.
Und bei dem ist noch eine NPU jetzt aktiv, die wir vorher nicht hatten, mit 50 AI Tops.
Und damit wirbt ja auch Xbox jetzt konkret, ne? Weil da ist ja doch
mit drin. Ich glaube, es gibt in unserer Branche keine Firma mehr, die nicht mit AI in irgendeiner Art und Weise wirbt.
Ja. Nee, und du hast recht, genau das ist ja jetzt das Neue quasi für die Xbox, dass es diesen Z2 Extreme jetzt mit aktiver NPU hat. Die war schon immer drin, nur deaktiviert, weil das nur wirklich überhaupt keinen Sinn ergibt, den auf den Windows Handhelds, weil es keine Spiele gibt, die das nutzen. Aber Microsoft will jetzt da halt was mitmachen. Ja. So, vielleicht schon ein bisschen was für die nächste Xbox-Generation dann, die dann wirklich ein neues SoC bekommt, auch Entwicklern in die Hand drücken.
Ja.
So, ich finde es spannend, dass jetzt Microsoft diesem Windows-Handheld-Ding, was ja getrieben von Linux-Handheld-Gaming in Form des Steam Deck überhaupt erstmal initiiert wurde, aber dann ja auch getrieben von AMD mit den APUs, aber dann auch insbesondere Asus, wer hat da alles mitgemacht? Letztendlich haben ja dann alle Partner mitgemacht, jetzt die letzten zwei Jahre. Dass jetzt dann mal Microsoft um die Ecke kommt und sagt, Moment mal, Nintendo ist ja wahrscheinlich auch ganz cool, dieses Steam Deck, das fuchst uns ja schon die ganze
Zeit.
Sie wollen
Zeit auch ein Stück noch Linux Kuchen
und haben. PlayStation hat es halt nicht, ne? Also das Portable PlayStation ist ja etwas, was ja am Schlafen ist. Und da machen wir jetzt was und dann machen sie es aber nicht selber, sondern nehmen das Ally und so ausgegoren ist das noch nicht, finde ich. Ja, und ich glaube, es ist keine Gefahr.
Nee. Also ist ja erstmal die Frage, ob es eine Gefahr für Steam Deck ist.
Tja, also solange es da so weitergeht, dass da wirklich die Spiele halt auch immer zu... Oder Steam Deck braucht irgendwann auch mal ein Upgrade, sagen wir es mal so. Weil es sind dann doch immer mehr aktuelle Spiele, die grundsätzlich auf Steam Deck laufen, die aber nicht mehr gut laufen. Und nein, auch das Steam Deck ist nicht dafür oder wird nicht dafür gekauft, dass ich die allerneuesten AAA-Spiele in hoher Qualität spiele, genauso wie eben die Nintendo Switch nicht gekauft und sich dann geärgert wird, dass man keinen aktuellen PC-Blockbuster drauf spielen kann. Der Kunde weiß schon, was er da kriegt, nämlich die Spiele, die er schon seit Jahrzehnten gerne spielt, mit den Charakteren, die er schon gerne, die er lieb gewonnen hat über die letzten 15, 20, 30, 40 Jahre. Aber trotzdem braucht das Steam Deck da, glaube ich, mal ein Upgrade, dass es etwas ist, was man gerne in der Schublade liegen hat und dann sagt, ach guck mal, den Titel will ich jetzt aber gerne mal auf dem Handheld spielen. Das ist zwar ein Windows-Titel, aber I don't care, ist ja in Steam verfügbar. Ich kann nicht starten, er läuft. Hm. Ja, und bei den Windows-Handhelds, vielleicht ist die Oberfläche super duper. Denn das war auch beim ROG Ally jetzt zuletzt mit dem Armory Crate Fullscreen Mode einfach nicht toll. Und ja, dann kann man auch das Ding als Windows, aber das macht halt keiner. Also ich habe die ja auch getestet und dann habe ich sie mal mit USB-C ein Display angeschlossen und dann kann man ja Maus und Tastatur über Bluetooth und dann hat man da eigentlich einen PC, aber das ist halt, nee, auch mit USB-C-Dock ist das halt, das macht man halt nicht. Oder würdest du das machen?
Also,
es ist ich meine, du Switch, kannst es halt ne? prinzipiell. Man kann sie ja als PC
benutzen. Genau, also du kannst es halt als Office-PC oder ja. Was ist das, Office-PC, ne? Mhm. Aber also, es ist ja kein Gaming-Rechner, dann die Leistung natürlich einfach fehlt, vor allem an einem richtigen Bildschirmding. Ich meine, diese Teile, die leben ja teilweise auch davon, dass du Sachen in 720p spielst oder halt Full HD, was ja gut, Full HD ist das neue 720p, dass du Sachen halt in Full HD spielst, weil das geht, weil das ein kleines Display ist, aber dann auf einem richtigen Bildschirm, und aber Office-Sachen, ja, eventuell, nur wer macht das, wer hat diesen Anwendungsbereich, weiß ich nicht. Apropos Display, ich habe es ja eben bei der Switch jetzt, habe ich ja rumgemeckert, jetzt muss ich dann ja hier fairerweise auch rummeckern, auch das ja, hier bitte. Ist immerhin Full HD, ja, okay, und auch 120 Hertz, aber auch nur IPS, und es ist sogar kleiner, es hat nämlich nur 7 Zoll und nicht 7,9 Zoll, das heißt, auch das Xbox LAX, das weiß Gott, wie teuer werden wird, ist bestimmt vierstellig, hat ein schlechteres Display als die Switch 2, die Hälfte kostet. Also insofern, ja.
Ja, das ist natürlich noch ein Argument, warum auch Microsoft sich da nicht letztendlich als, oder anders ausgedrückt, man muss halt so einen Handheld, wie es Valve mit Steam gemacht hat, aber auch Nintendo bei der Switch, zu einem Preispunkt, auch wenn der gestiegen ist, erstmal anbieten können. Und eine Xbox, eine mobile, die dreimal so viel kostet wie eine Konsole, oder inzwischen sind es ja nur noch zweimal so viel, das ist halt auch schwer zu verargumentieren. Also da werden sie wahrscheinlich alle dran zu knabbern haben, da was auf die Beine zu stellen, was ja, was überzeugt. Klar, die eine mobile Xbox Handheld muss dann eben auch in irgendeiner Art und Weise die Xbox Leistung abliefern. Ja? Oder Grafikqualität. Da würde ich das nicht, oder ist wahrscheinlich die Erwartung des, der Marktforschung, dass man da nicht sagt, ja, das ist halt ein schönes, das ist doch Mario. Das braucht nicht so knackscharfe Texturen und das kann ja alles comic-mäßiger aussehen. Naja, nee, wenn ich dann sage, das ist jetzt das Xbox Handheld, dann will ich da meine Xbox-Spiele drauf spielen und zwar alle und jetzt auch nicht mit so großen Abstrichen leben oder vielleicht auch mit gar keinen Abstrichen. Und ich will auf meinem Xbox-Handheld auf jeden Fall eine bessere Grafikqualität haben als auf der Switch. Ich meine, warum habe ich denn
Xbox? Also mit dem X wird das, glaube ich, hinhauen. Der ist ja durchaus potent. Wie es mit dem normalen Ally läuft, ja, mit 8 Compute-Units, RDNA 2, wo wir uns inzwischen ja auch alle, gut, die sind ja alle noch nicht FSR 4-fähig dann. Ne? 3.5 kriegt ja auch kein FSR 4 hin, oder doch? Ich glaube nicht.
Nö, glaube ich
nicht. Also ist es eh alles der Donner Reifel. So, fertig.
Ja, und wann erreift es denn?
Holiday 2025 wird es dann dead arriven. Ja, also warum man da jetzt nicht FSR 4 genommen hat, klar, es gibt den Chip von AMD dann noch nicht, aber das ist auch jetzt echt, hat auch einen Geschmäckler. Naja, Herbst, Winter 2025, Alter, also die Amerikaner, die sagen ja gerne immer Holiday Season, gemeint ist im Endeffekt irgendwann vor Weihnachten, idealerweise noch vor dem Black Friday. Mal schauen.
Damit das Ding gleich mit Rabatt rausgehauen werden kann. Ja, also der ganze Ansatz, ne, also jetzt keiner, also ja, Asus steht nicht dran, Microsoft steht nicht dran, gut, Xbox steht dran, aber nach Ally. Die finden sich noch. Die wollen sich noch finden. Ja.
715 Gramm wiegt das Ally X. Das ist auch eine Hausnummer, ne? Ich meine, das Steam Deck OLED, das kommt auf 640 Gramm. Das ist also nochmal, ja, ist nochmal ein Unterschied. Und dann die Switch 2, ich glaube, die liegt doch jetzt auch bei 500 Gramm oder so, oder nicht?
Ich und scrolle gerade wie verrückt.
Da sagen ja schon manche Menschen, das ist ihnen zu schwer geworden. Also wenn man das mit der Switch OLED vergleicht oder so, die liegt bei, ja, jetzt machst du uns gerade nochmal alles kaputt, ne? 420, ja, also die Dinger werden halt auch immer schwerer. Und auch, ob man dann so ein Teil, wenn man in der Hand hält, ne, also im Bett liegend, über meinem Kopf möchte ich das nicht mehr halten.
Ja, gut, die Switch wird ja immerhin von ziemlich vielen Menschen dann auch als stationäre Konsole verwendet. Also da kenne ich auch in meinem Umfeld einige, die die quasi nie rausnehmen. Ich habe neulich von jemandem gehört, der gesagt hat, zum Glück wissen seine Kinder gar nicht, dass man die da auch rausnehmen kann. Das wird er denen auch auf den Teufel erstmal nicht erzählen.
So ist es bei uns mit der Switch 1 im Endeffekt auch.
Ja, und dann ist das ja, aber diese Windows-Handhelds, die sind ja wirklich dafür gemacht, dass man sie in die Hand nimmt, auch wenn man natürlich ein Display anschließen kann und dann auch über Bluetooth jeden Controller der Welt und Tastatur im Haus und so weiter und so
fort. Also was mich natürlich auch wieder zur Frage bringt, wie groß wäre der Markt für eine Switch ohne Display und ohne Joy-Cons?
Hausaufgabenfragen.
Also wird niemals passieren.
Wie interessiert ihr den Markt? Weil das habe ich mich auch die Tage gefragt. Ne? Also viele nutzen das doch. Also ja, was wollt ihr nicht eigentlich auch nur irgendwas von Nintendo, was euch die Spiele
darstellen? Wie viele
darstellen
von diesen 3,5 Millionen Displays und Joy-Cons, die Nintendo da jetzt rausgegeben hat, sind reine Ressourcenverschwendung, weil das Ding eh nur mit einem Pro-Controller oder irgendeinem beliebigen Controller unterm Fernseher genutzt wird.
Also wie handhabt ihr das? Tja. Und dann eure Meinung generell natürlich auch nochmal zu Switch 2, aber auch zu dem, was jetzt Asus und Microsoft da gemacht haben. Also Windows Handheld, wir haben einige und auch eine ganze Menge und wahrscheinlich auch überrepräsentativ viele Nutzer in der Community, die ein Windows Gaming Handheld haben. Und dann ist es in der Regel ja Ellie. Wir haben natürlich noch mehr Nutzer, die ein Steam Deck ihr eigen nennen und da auch mal auf ein Upgrade warten. Oder auch nicht. Wie seht ihr das? Wie seht ihr diese Entwicklung bei den Windows-Handhelds jetzt zusammen mit Microsoft? Ergibt es für euch Sinn, was die da zusammen vorgestellt haben für die Holiday-Season? Und während ihr euch darüber schon Gedanken macht, Fabian, noch ein Abbinder zum Schluss dieser Episode. Summer Game Fest. Du hast dir einiges angeguckt. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt,
eigentlich nicht.
Es war wieder überraschend anders.
Also ich hatte nicht so viel Zeit am Wochenende, deswegen habe ich mir nur den Hauptstream halt, Summer Game Fest Eröffnungs-Livestream angeschaut und da war ich dann auch relativ schnell nur noch mit einem Ohr dabei, weil ich halt angefangen habe, News zu schreiben. Und dann habe ich mir noch das Xbox-Ding angeschaut und da war ich, so, gleiche Geschichte, da habe ich dann halt den Alley-Inhalt geschrieben. Und ich glaube, das war das, also zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, ist natürlich subjektiv, je nachdem, was man halt spielt, aber das eigentliche Summer Game Fest, das fand ich sehr schwach. Da war fast nichts dabei, was mich in irgendeiner Art und Weise so richtig, ich überlege jetzt gerade, irgendwas gab es bestimmt, aber ich kann mich ja nichts erinnern, wo ich jetzt gesagt habe, boah, das werde ich unbedingt spielen wollen, da freue ich mich drauf. Das fand ich sehr, sehr langweilig. Und nicht nur, das war ja, glaube ich, das letzte Mal auch schon so, dass das Xbox-Event stärker war. Diesmal fand ich es sehr eklatant viel stärker. Was die Spiele angeht. Also im
Vergleich zu dieser offiziellen Auftaktveranstaltung.
Ja, genau, was die Spiele angeht, sondern diesmal hatte ich auch das Gefühl, dass sogar die habe ich mir leider nicht anschauen können, weil ich keine Zeit hatte, aber es gab ja nochmal ein Dutzend andere Livestreams von unter verschiedenen Dächern, wo man die drunter gepackt hat. Und selbst die hatten teilweise nicht nur, also natürlich vor allem Indie-Games, und die sind natürlich per se teilweise schon interessanter als ein neues Call of Duty, aber selbst bei denen waren ja teilweise größere Spiele mit dabei, also aus dem AA, AAA-Segment. Gut, AAA jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, wo ich sagen würde, die waren interessanter, auch von der Qualität her, heranreichend an das, was im Eröffnungs-Livestream vorgestellt wurde. Also es hat sich ein Stück weit zerfleddert, was natürlich als jemand, der das alles schauen möchte, also live schauen möchte, natürlich schwierig ist, wenn man nicht gerade das komplette Wochenende Livestream schauen möchte. Aber vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass man für den Eröffnungs-Livestream, wir hatten doch da neulich mal die Werte gehabt, vor ein paar Shows, 200 irgendwas, 300 irgendwas, 1000 US-Dollar für eine halbe Minute Sendezeit bezahlen muss. Ich glaube, das wollte der eine oder andere vielleicht nicht machen und ist ausgewichen auf Events, die ein paar Stunden später stattfanden und keine entsprechend hohen Einstiegspreise hatten. Also würde ich mal mutmaßen.
Ja, und für die sich jetzt, mal unabhängig davon, dass ich es immer noch mit dem Steam Next Fest verwechsle, was ja eine Steam-Veranstaltung ist und wir hier über das Summer Game Fest reden, aber für diejenigen, die sich fragen, was das eigentlich ist, das ist ja nochmal zur Erinnerung der inoffizielle E3-Nachfolger, der halt ein Online-Only-Fokus.
Ja, also so ist es der Nachfolger, aber zum Stück, also so ganz bisschen auch der Mörder der E3.
Ja.
Ja, kann man sich jetzt auch wieder zu auslassen, was das für die Medien, für die Spielelandschaft bedeutet, dass es jetzt nur noch einen Werbelivestream gibt, anstatt einer vollwertigen Messe. Wir haben ja zum Glück noch die Gamescom. Also zumindest ist es aus redaktioneller Sicht zum Glück, aus Besuchersicht ist es ja immer so eine Sache, aber die findet ja dann im August doch wieder statt. Und da sind wir dann ja auch wieder.
Haben und wir werden beide da sein
Boot, und aufs Boot genau, gehen. Haben wir ja schon lassen. Du hast jetzt gerade schon Steam Next, also Summer Game Fest, wenn wer wissen möchte, was es da so gab. Wir haben zu den, ich würde mal behaupten, zu fast allen interessanten, also zumindest aus meiner Perspektive interessanten Sachen, haben wir News geschrieben. Ja, aber Max
hat auch eine ganze Menge gemacht.
Die gibt es auf der Themenseite dazu, Summer Game Fest 2025 und Steam Next Fest. Du hast es gerade schon angesprochen, das läuft jetzt seit Montag und zwar auch noch bis Montag um 19 Uhr. Das ist Wars, auch wieder so eine Art virtuelle Messe, wobei das Messe da vielleicht noch sogar noch mehr stimmt, weil es Entwickler-Livestreams mit Rückfragemöglichkeiten und so weiter und so fort gibt. Also man kann tatsächlich irgendwie mit dem Entwickler über sein Spiel sprechen. Weil es halt eben im Indie-Bereich ist, kann das gewährleistet werden. Und das gibt es dreimal im Jahr, traditionell halt eben.
Ja, und viele Demos, ne?
Ja, im Februar, im Juni und im Oktober. Und diese Juni-Ausgabe, die ist jetzt halt eben am Laufen und im Endeffekt kann da jedes Spiel auf Steam, das auf Steam veröffentlicht wird, vor Release einmal dran teilnehmen, vor Release und muss dann halt in diesem Kontext eine kostenlose Demo-Version anbieten. Das heißt, man kann jetzt Hunderte, vielleicht Tausende Spiele, die innerhalb des laufenden oder des nächsten Jahres erscheinen werden, kostenlos ausprobieren. Und wer irgendwie Zeit hat, da mal reinzuschnuppern, da ist garantiert für jeden irgendwas dabei.
Hast du schon was?
Nein, ich habe keine Zeit. Aber vielleicht am Wochenende noch.
Dann reden wir darüber in der nächsten Woche und machen für heute erstmal den Haken dran an die 122. Episode von CB-Funk. Ihr habt Hausaufgaben. Generell gilt ja immer die Hausaufgabe, gebt uns Feedback zum Podcast. Gerne in den News zum Podcast auf Computerbase. Genauso gerne über die einschlägigen Podcast-Plattformen, sei es durch einen Stern, durch einen Daumen, durch einen Like, durch einen Kommentar.
Wir freuen uns immer sehr über jeden Kommentar.
Ja, ich freue mich, ich hüpfe hier zu Hause rum oder im Büro, je nachdem, wo ich gerade bin und sehe, dass wieder auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer jemand sich die Zeit genommen hat, da etwas Nettes in die Kommentare oder in die Bewertungen zu schreiben. Und spezifische Hausaufgaben diese Woche sind insbesondere gemünzt auf die Switch 2, aber auch das, was wir hier so noch bei den Windows-Handhelds zu erwarten haben, wo doch jetzt Microsoft zusammen mit Asus 10% All-In gegangen ist, kann ich mal sagen. Und glaubt ihr, dass es dann in der nächsten Xbox-Generation wirklich das Microsoft-Handheld gibt oder sich das einfach nicht umsetzen lassen wird, ökonomisch? Und eigentlich will doch Microsoft sowieso nur noch zur reinen Streaming-Box. Und die letzte Frage war natürlich die allerwichtigste. Hättet ihr nicht am liebsten irgendwas Switchiges, so im Apple-TV-Formfaktor ohne Display, um eure Nintendo-Spiele in klassischer Konsolen
zu. Die nächste Sonntagsfrage schreibt sich gerade von selbst.
Also das wäre ja auch wirklich meins, ne? Und keine Diskussion, ob man das jetzt mit in Urlaub nimmt. Und, nee, machen wir halt einfach nicht, weil im Urlaub haben die Fernseher ja eh alle kein HDMI.
Also, Ausrede fällt einem ich erinnere mich noch damals, als wir die wundervolle Wii U mit einem SCART-Adapter in den Urlaub mitgenommen haben. Nee, es war nicht die Wii U, die normale Wii. Die Wii U hatte ich ja.
Fabian, jetzt ist wirklich alles gesagt. Bleib gesund, bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.